Willkommen bei Sei du CDU, dem Podcast der CDU Wiesbaden. Hier ist Anja Schöpe und ich freue mich, dass Sie bei dieser zweiten Folge direkt nach der Kommunalwahl mit dabei sind. Ich wollte natürlich auch zusammen mit unserem Kreisvorsitzenden Ingmar Jung auf das Wahlergebnis schauen. Von ihm wissen, wie es weitergeht in der CDU Wiesbaden. Und bei der Gelegenheit, wenn ich schon mal einen Bundestagsabgeordneten persönlich zu fassen habe, haben wir auch über die Kanzlerkandidatur und die bevorstehende Bundestagswahl gesprochen. Also setzen Sie sich gern mit dazu und viel Freude beim Zuhören. Hallo Ingmar, grüß dich.
Hallo Anja, grüß dich.
Wir haben uns doch digital gesehen bei Kreisvorstandssitzungen, aber zum Podcast schon eine ganze Weile nicht mehr, weil die ganze Zeit in die Wahl ging und die Vorstellung unserer Kandidaten. Wie zufrieden bist du mit der Wahl? Mit dem Ausgang der Wahl?
Ich dachte jetzt mit dem Podcast. Aber
das darfst du auch gerne erzählen, aber dann frage ich natürlich nicht aktiv.
Nein, aber mit dem Podcast, vielleicht darf ich das dann auch sagen. Ich dachte, mir ging das gerade durch den Kopf, dass wir uns hier lange nicht gesehen haben, weil ich habe es ja wirklich intensiv verfolgen können. Und also ich bin total zufrieden, weil also es auch mir die Möglichkeit gegeben hat, unsere Kandidaten nochmal ganz anders kennenzulernen. Ich bin jetzt eine der wenigen wahrscheinlich, der alle kannte, die bei dir im Podcast waren, aber ich habe über jeden noch was erfahren. Und es war also für mich auch total kurzweilig, unterhaltsam und hat die Leute einfach mal von der anderen Seite vorgestellt. Du weißt ja, ich bin aus Corona-Gründen war ich mit dem Auto zwischen Berlin und Wiesbaden, was man in anderen Zeiten niemals machen würde, aber so im Rahmen der Gesamtverantwortung macht man es halt im Moment doch und habe ich immer, sobald ich aus Wiesbaden raus war, angefangen habe, die Folgen zu hören. Und es hat echt Spaß gemacht. Also cool. Mach ruhig weiter so.
Oh, vielen Dank. Hat auch echt Spaß gemacht, habe ich auch bei mehreren Gelegenheiten schon mal gesagt. Und dass selbst du als Kreisvorsitzender oder auch als jemand, der ja doch eine ganze Weile schon in der CDU Wiesbaden aktiv unterwegs ist, immer noch Neues erfährt, das ist natürlich toll.
Ja, total viel Neues. Also weil die Leute irgendwie bei dir anders anfangen zu plaudern, als wenn wir miteinander sitzen und eine Kreisvorstandssitzung machen. Ne?
Gibt dir das zu denken?
Ja, irgendwie gibt mir das zu denken. Also ich weiß, Willi Vogel und Rainer Pfeiffer habe ich auf einer Fahrt gehört. Bei den beiden habe ich viel Neues erfahren. Zum Beispiel. Und die habe ich jetzt beide auch wirklich schon in vielen Gesprächen selbst am Tisch gehabt, aber irgendwie entlockst du andere Dinge, als das uns sonst gelingt.
Ist, ja, glaube ich, auch einfach ein anderes Setting und eine andere Bühne. Okay. Also wer fängt schon in der Kreisvorstandssitzung oder so an, dann über sich und seine Vita zu erzählen?
Stimmt, ja. Wäre auch wahrscheinlich die Zeit gar nicht, das dann alle machen, die dabei sitzen, aber nee, ja. Schön, absolut.
Ja, das freut mich sehr. Gucken wir mal, wie es weitergeht mit dem Podcast und wie wir gut irgendwie dazu beitragen können, dass alle Mitglieder oder auch alle, die es sonst interessiert, mehr in erfahren, als sie vorher schon wussten über uns und die CDU Wiesbaden. So, aber mit der Wahl jetzt nochmal, wie zufrieden bist du mit dem ja doch nicht ganz risikofreien Neustart der CDU Wiesbaden?
Also damit bin ich und sind wir wirklich außerordentlich zufrieden. Du hast recht, das ist nie so ganz risikofrei, wenn man das so macht, wie wir das jetzt gemacht haben. Ich glaube trotzdem, dass es nötig war und es hat sich ja am Ende bezahlt gemacht. Also wir sind wieder stärkste Partei jetzt geworden, was wir das letzte Mal nicht waren. Wir haben absolut natürlich sogar noch ein ganz klein bisschen was verloren, haben wir die SPD wieder überholt und haben in einer Situation, in der die Ausgangsbedingungen ja wirklich jetzt nicht gerade ideal waren, es geschafft, hier noch wirklich ordentlich abzuschneiden, auf Platz 1 zu landen. Einzige kreisfreie Stadt in Hessen, in der wir auf Platz 1 gelandet sind. Das muss man halt schon auch zur Kenntnis nehmen. Das hat den anderen nicht funktioniert. Und wenn man sieht, wie gelegentlich der Landesverband ja so ein bisschen väterlich auch auf die CDU Wiesbaden schaut, können wir, glaube ich, ganz zufrieden damit sein, dass wir das selbst ganz gut hingekriegt haben.
Jetzt erklär mir als Nichtwissende, was bedeutet das? Er schaut väterlich auf die CDU Wiesbaden?
Ich habe gerade, während ich es ausgesprochen habe, schon gedacht, das war eigentlich schon zu genau.
Also. Ich bin doch immer so neugierig auf Nähkästchenplauderei.
Ja, das war ja schon ein bisschen. Na gut, die CDU Wiesbaden hat ja einen bestimmten Ruf auch im Landesverband, brauchen wir uns ja gar nichts vormachen. Auch nicht immer nur die allerbeste Position im Landesverband gehabt. Und inzwischen muss ich sagen, hat L natürlich da auch sehr viel zu, also Alexander Lorz, sehr viel dazu getan, dass Wiesbaden da noch ganz anders wahrgenommen wird. Und ich glaube, dass so ein Wahlergebnis da auch ein Stück weit jetzt mal dem ganzen Landesverband zeigt, okay, die in Wiesbaden sind ja doch in der Lage, sich nicht nur zu streiten, sondern auch gemeinsam Erfolge zu erzielen. Und deswegen ist das schon etwas, worauf wir, glaube ich, ein bisschen stolz sein können.
Bei Landtagswahlen, Bundestagswahlen kann man sich vor Wahlanalysen ja nicht retten. Mhm. Hat man auf Kommunalebene eigentlich irgendeine Chance, ein bisschen rauszukriegen, was denn nun die Wähler wirklich überzeugt hat? Was wirklich eine Rolle gespielt hat? Oder ist das eher so, ja, man hört halt links und rechts, was Leute so sagen, aber so richtig kriegt man es eigentlich nicht raus?
Also auf inhaltlicher Seite ist das relativ schwierig. Da hat natürlich jeder seine Vermutung und seine Interpretation, dass die Grünen 7,5%, glaube ich, mehr bekommen haben als beim letzten Mal. Bin ich mir auch relativ sicher, dass es nicht allein mit der Kampagne um die Citybahn zu tun hat. Gleichwohl können das auch welche für sich reklamieren. Das sagen, na gut, es gab zwar keine Mehrheit am Ende, aber alle anderen, die dafür waren, waren so überzeugt dafür, dass sie an die Grünen gewählt haben. Also das zumindest valide zu bekommen, ist sehr schwierig. Was sehr gut geht, das Wahlamt in Wiesbaden hat eine ganz ausgezeichnete, detaillierte Analyse über das Wahlverhalten an sich, nicht verknüpft mit der inhaltlich dahinterstehenden Frage, aber wer wie wo gewählt hat, wer wie kumuliert und panaschiert hat, und es geht sogar bis runter zu einzelnen Personen, kann man sich das ermitteln lassen, kostet ein paar Mark, aber wer wie viele Stimmen direkt über ein Listenkreuz bekommen hat, über das Kumulieren bekommen hat, über das Panaschieren, sogar von welchen anderen Listen man Panaschierstimmen bekommen hat, also das ist alles sehr interessant, das kann man sehr genau analysieren. Am Ende, ehrlicherweise auch bei Bundes- und Landtagswahlen, ist ein großer Teil der Analysen natürlich auch Interpretation dann am Ende. Und so ist es hier auch. Ne? Also nach der letzten Bundestagswahl gab es einige Analysen, die haben sich diametral gegenübergestanden. Und so genau wissen kann man es am Ende nie. Aber das ist ja das Spannende.
Hat ja da auch viel damit zu tun, welche Fragen ich eigentlich stelle, oder?
Und wie ich sie stelle.
Ja, aber jetzt haben wir die Kosten paar Euro, sagst du, haben wir die ausgegeben, die paar Euro, um so eine detaillierte Analyse für die CDU Wiesbaden zu haben?
Also für die einzelnen Personen weiß ich nicht, wer das im Moment hat. Also ich habe es nicht. Wir haben, also wenn, dann macht das die Fraktion wahrscheinlich, aber das kommt jetzt erst alles. Also deswegen, aber ich denke zumindest für unsere Stadtverordneten werden wir es dann irgendwann haben. Und da bin ich schon gespannt. Ich habe es jetzt schon aus anderen Gemeinden gesehen, wo es teilweise auch gibt, dass Kandidaten unterschiedlich Panaschierstimmen von Grünen oder Nicht-Grünen bekommen haben. Das ist ja, also, und das ist, also ich sag mal, gerade in der Umfragesituation, in der wir jetzt sind, ist das ja auch der umkämpfte Bereich bei den nächsten Wahlen. Also schon interessant, wer da Erfolg hatten, wer nicht.
Die Dani erzählte auch schon, dass die SPD sich auch noch ein bisschen zurückhält, was die Koalitionsfrage angeht, oder?
Ja, also da halten sich ja jetzt irgendwie alle ein bisschen zurück. In der Tat können wir die SPD nicht so ganz greifen. Sind jetzt hier halb öffentlich, aber trotzdem würde ich auch sagen, wenn die SPD-Vertreter mit am Tisch säßen. Gab ja die Situation in der Sondierungsphase, dass ganz plötzlich, als wir gesagt haben, jetzt gibt es noch keine Koalitionsangebote, sondern die Parteivorsitzenden reden mal miteinander, ob es irgendwie gemeinsame Vorschläge geben kann, gab es ja das Angebot von Rot-Grün an die FDP zum sofortigen Koalitionsschluss, dass die FDP dann abgelehnt hat. Ganz offensichtlich hat das SPD und Grüne überrascht, sonst hätten sie diesen Zug ja auch nicht gemacht. Das macht man ja nur, wenn man glaubt, der Reinhard Völker sei wie ein Heiratsantrag, den stellt man nur, wenn man relativ gute Chance sieht, dass auch Ja gesagt wird am Ende und nicht Nein. Und infolge dieser Ablehnung dieses Angebotes durch die FDP ist da tatsächlich so ein bisschen, naja, so ein Einmauern entstanden. Das kann man jetzt auch sagen, ist auf beiden Seiten entstanden. Auf jeden Fall, die SPD hat zum Beispiel ja bis heute, wir haben ja auf unserem Mitgliedertreffen beschlossen, dass wir eine Einladung aussprechen an SPD und FDP zur Aufnahme von Koalitionsverhandlungen. Die SPD hat es bis heute zumindest als Partei nicht beantwortet. Ich weiß gar nicht, wie lange es jetzt her ist, 3-4 Wochen. Also die sie haben eine Verhandlungskommission, die hat mitgeteilt, dass sie von der Partei kein Mandat hat, dieses Gespräch zu führen. Aber die Partei selbst hat es bis heute unbeantwortet gelassen. Das kann man jetzt natürlich sagen, es ist schwer greifbar. Auf der anderen Seite werte ich das aber auch als Signal, dass man uns offenbar keine Absage schicken wollte. Und mal schauen, was da noch geht. Ich glaube, im Moment sammelt sich alles ein bisschen. Offensichtlich wollen Rote und Grüne, die haben ja dann beschlossen, es soll kein Ja oder eine Ampel geben, wobei auch zu einer Ampel nicht eingeladen wurde, wenn ich es richtig sehe. Also offenbar wollen die irgendwie zusammen. Wir kommen vor allen Dingen inhaltlich, aber auch persönlich mit der FDP sehr gut klar, sodass wir jetzt auch keinen Grund sehen, da irgendwas ohne die FDP zu machen. Sehe ich auch überhaupt nicht, was da möglich sein sollte. Und insofern haben wir im Moment natürlich ein bisschen eine Situation, die etwas schwierig zusammenzubringen ist. Aber es gibt Härteres in der Demokratie, als dass mit wechselnden Mehrheiten abgestimmt wird. Das ist halt manchmal so.
Also das hältst du durchaus für möglich, dass sich das dann halt Open End so hinzieht und man dann eben anlassbezogen entscheidet?
Also wie lange sowas geht, weiß ich nicht. Aber das ist nicht der Untergang der Stadt, dass man von der Stadtverordnetenversammlung nicht bei jeder Abstimmung weiß, wie sie ausgeht. Also wenn da jetzt mal sich alles so ein paar Tage und Wochen beruhigt, dass man vielleicht wieder in vernünftige Verhandlungssituationen kommt. Es sollte natürlich schon bald passieren, weil so mitten im harten Bundestagswahlkampf wird es dann eher auch wieder schwieriger, wenn man ganz ehrlich ist. Aber schau mal, wir sind verhandlungsbereit, wir haben Einladungen ausgesprochen, wir haben Priorisierungen zwischen möglichen Bündnissen vorgenommen. Jetzt wollen wir mal schauen, wer mit an den Tisch kommt.
Jetzt hast du natürlich schon die perfekte Überleitung selber angesprochen. Wenn ich dich schon mal zu fassen habe, will ich natürlich auch ein bisschen was aus dem Berliner Nähkästchen gerne machen. Mhm. Kanzlerfrage, logischerweise frage ich dich danach. Das war ja schon bei der Frage, wer wird Vorsitzender, nicht so ganz einfach. Ich persönlich denke, ich finde es immer unheimlich schwer einzuschätzen, wie denn nun wirklich die Stimmung ist. Also man liest, die Basis will das nicht, das hat man schon bei der Vorsitzendenwahl so gelesen. Jetzt bei der Entscheidung, wer Kanzlerkandidat wird, noch mal mehr. Ist das von der Presse produziert oder wie schätzt du es ein? Wie ist denn die Stimmung der Basis in der Frage gewesen und wie ist sie jetzt?
Ja, also zunächst mal teile ich ja grundsätzlich die Haltung, dass es klug ist, dass wir Mechanismen und Gremien haben, die repräsentativ für Mitgliederentscheidungen treffen. So, das kann nicht alles immer nur in einem Basismitgliederentscheid laufen. Ja? Gleichwohl hatten wir jetzt das Problem, dass wir für die gemeinsame Kürung eines Kandidaten und überhaupt für eine gemeinsame Entscheidung zwischen den beiden Parteien, CDU und CSU, überhaupt gar keinen Mechanismus und kein Gremium haben, wie man das auflösen kann, wenn es ein Problem gibt. Insofern vielleicht nur als kleine Einleitung, warum überhaupt so viel über diese Basis da gesprochen wurde. Ich weiß nicht, wie die Einschätzung da ist, weil das ja niemand messen kann. Ich glaube, dass das Gefühl, das die meisten haben, dass da die Sympathien eher bei Markus Söder waren und wohl auch sind, richtig ist. Für mich hat eigentlich was anderes eine Rolle gespielt. Man kann bei so einem Prozess nicht ganz ausklammern, wer am Ende die besten Chancen hat, so eine Wahl zu gewinnen. Auch das wissen wir übrigens nicht, aber da hat man halt eine Einschätzung. Da war meine Einschätzung schon, dass, auch wenn ich es richtig fand, am Ende, dass Armin Laschet Parteivorsitzender geworden ist, da war schon meine Einschätzung, dass wir mit Markus Söder einfach, weil er nachhaltig starke Werte hatte, weil er auch schon gezeigt hat, in Bayern auch in die Bundestagsfraktion rein, dass er integrierend wirken kann, dass er Menschen hinter sich bringen kann, dass wir da die bessere Chance gehabt hätten. Deswegen fand ich auch diese Lösung, dass am Ende doch schon mit der Brechstange durch diesen Bundesvorstand da durchzudrücken. Vor dem Hintergrund dessen, dass man diesen ganzen Laden am Ende motivieren muss, zu rennen für einen Kandidaten, fand ich schon auch gewagt. Es gebe aber zu, seitdem ist es auch Armin Laschet jetzt schon wieder gelungen, einige hinter sich zu bringen und er tritt gut auf. Und ich meine, die Entscheidung ist jetzt gefallen und damit muss jetzt auch gut sein. Die Alternative ist Annalena Baerbock und da bin ich sehr schnell entschieden, was ich lieber hätte. Und nein, und das ist doch auch die Auseinandersetzung, worauf es ankommt im Herbst. Die Grünen wollen dieses Land umbauen, am liebsten mit Rot und Rot. Und da ist dann die Frage, ob auf der anderen Seite Armin Laschet oder Markus Söder steht, nicht mehr so ganz entscheidend.
Armin Laschet muss ja auch ganz ausgeprägte Durchbeißqualitäten haben, auch wenn man ihm das vielleicht selbst auf den zweiten oder dritten Blick nicht anmerkt. Weil das muss man ja auch erstmal aushalten. Ne?
Das ist sehr stark untertrieben. Das ist also, ich kenne keinen, der solche Steherqualitäten hat wie Armin Laschet. Das kann in so einem Wahlkampf ja auch sinnvoll sein. Ne? Also der war schon öfter in Situationen, in denen andere hingeworfen hätten. Ne? Ein paar Wochen vor der NRW-Wahl damals, als die kommende Kanzlerin, Hannelore Kraft, ich weiß nicht, ob du das noch kennst überhaupt, jeder dachte damals, das ist die kommende Frau in der SPD, haushoch war Rot-Grün vor Schwarz-Gelb. Die hat immer gesagt, ich gewinne das am Ende schon noch. Und kann man sagen, ob das jetzt nur an ihm und seiner schönen Frisur lag, weiß man alles nicht. Aber auf jeden Fall hat er das geschafft. Und bei der Frage Parteivorsitz war es ein paar Wochen vorher auch so, dass viele ihm gesagt haben, hast keine Chance und fliegst, machst einen Wahlgang raus. Und auch da ist er einfach stur stehen geblieben und hat gesagt, ihr werdet am Ende sehen, ich schätze das richtig ein, ihr schätzt es falsch ein. Ich habe es auch falsch eingeschätzt, sage ich ganz offen. Und er ganz offensichtlich richtig. Deswegen war mir auch jetzt klar bei dieser Auseinandersetzung, dass er dann nicht so einfach zur Seite gehen wird. Hat ja bisher immer Recht behalten. Meine große Hoffnung ist, dass er jetzt noch einmal Recht behält im Herbst und das tatsächlich sich wieder völlig zu uns dreht. Also wie im Moment die Umfragen sind, muss man ja sagen, allein schon, dass wir in ein Rennen mit den Grünen um Platz 1 gehen, das kann uns ja nicht zufriedenstellen. Das ist ja auch weit weg von unserem eigenen Anspruch. Da muss ich schon massiv was tun. Wie gesagt, er hat es schon oft geschafft, er hat brutale Steherqualitäten. Und du hast völlig recht, schätzt ja niemand so ein. Ja, es glauben ja viele, so ein bisschen weich und so ein bisschen einfach. Na, jetzt mal so die Merkel-Kopie. Das stimmt ja auch inhaltlich übrigens alles überhaupt nicht. Aber da wird er sehr unterschätzen. Das ist eine seiner größten Stärken, glaube ich.
Ist es nicht eigentlich sogar dann für uns ein bisschen besser, mit den Grünen um Platz 1 zu kämpfen, als jetzt zum Beispiel mit dem Partner der Großen Koalition oder mit dem ewigen Gegner der SPD? Ist es nicht für uns sogar ein bisschen leichter, uns dagegen zu profilieren? Oder was meinst du? Wie wird der Wahlkampf und was sind die Angriffspunkte?
Weiß ich nicht, ob das leichter ist. Also wir sind es ja gewohnt gegen die SPD. Ja, das war immer so. Also gibt es ja auch so, glaube ich, so ganz klare Unterschiede, so der Blick aufs Individuum und auf die Freiheit auf der einen Seite, auf der anderen Seite Glaube an das Kollektiv und dass man möglich über Umverteilung so Probleme lösen kann. Und das sind ja so klare Grundüberzeugungen, die sich gegenüberstehen zwischen CDU und SPD. Zwischen CDU und Grünen ist es auch so, müssen wir es ja noch so ein bisschen lernen, ja, weil es gibt ja auch, also wir haben bisher eigentlich immer gelernt, dass man eher so ein bisschen sagt, naja, so Nachhaltigkeit bei Finanzen und beim Klima, irgendwie ist es ja auch ähnlich und individuelle Verantwortung wollen ja auch beide und so, dass man so, gerade da, wo schwarz-grüne Koalitionen entstanden sind, immer versucht hat, irgendwas zu finden, was eine Gemeinsamkeit ist. Ich glaube, das wird jetzt dieses Jahr sehr klar, dass das betont wird, was uns trennt. Und das ist natürlich viel mehr. Die Grünen sind insgesamt noch weiter weg von uns als die SPD wahrscheinlich. Wobei die SPD ist anders weg. Ja, das muss man schon sagen. Aber wir merken es jetzt auch hier in Wiesbaden, wenn es wirklich mal um Inhalte geht, dann ist die FDP letztlich die Partei, die mit Abstand am engsten bei uns ist. Und die Grünen haben im Moment die Vorstellung, also wie gesagt, dieses Land umzubauen. Mehr Kollektiv, mehr Vorschrift, mehr Zentralismus, mehr Steuerung von oben, mehr Umverteilung, Vermögenssteuer, Reichensteuer und so weiter und so weiter. Da werden wir uns hart auseinandersetzen. Also unser Ziel muss sein, dass ohne die CDU, CSU da keine Regierung gebildet werden kann. Und dafür müssen wir noch deutlich aufholen. Und ja, mit wem das am Ende ist, werden wir dann mal sehen. Also wir sind, was haben wir denn jetzt heute eigentlich? Den 10. Mai. Ist noch ganz schön viel Zeit, ne? Bis zum 26. September. Da passiert noch einiges. Und denk mal 6 Wochen zurück, wie da die Umfragen waren. Ne? Da waren sie auch noch völlig anders. Und wir haben jetzt noch 4,5 Monate. Bis zur nächsten Wahl, 3 Monate bis zum Beginn der Briefwahl, wenn man davon ausgeht, dass die eine gewisse Relevanz hat. Also da kann auch viel passieren. Ich würde mich jetzt nicht davon ausgehen, dass es nur gewisse Optionen von Koalitionen gibt, sondern vielleicht sieht es noch ganz anders aus.
Ich glaube, in diesen besonderen Zeiten noch mal mehr, weil jetzt kommen wir hoffentlich dann auch in die Zeit, wo alles das überlagernde Thema Corona dann langsam zurückgeht. Weil das ist ja auch das ganz Besondere, Merkwürdige gewesen, dass es ja eigentlich kein anderes Thema mehr gibt und trotzdem immer irgendwo an der einen oder anderen Stelle noch Wahlkampf stattgefunden hat. Aber also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich so als dann, wenn ich die Talkshows mir angesehen habe, ich war sogar ein bisschen froh, dass es mal um die Kanzlerfrage ging und nicht permanent um irgendwelche Corona-Geschichten. Bei Corona, du hast mir schon im Herbst letzten Jahres erzählt, dass du ja natürlich unheimlich viele Anrufe, Mails auch von Menschen, auch von verzweifelten Menschen bekommst. Ist das, hat sich das nicht geändert? Ich meine nicht im Sinne von weniger, sondern was kommt bei dir an? Welcher Lage sind die Menschen, die sich dann an dich direkt wenden?
Also der Umgangston ist rauer geworden, das muss man wirklich sagen. Ich bin richtig erinnere, habe ich ja damals berichtet, dass es viele Leute gab, die einfach dankbar waren, dass sich mal einer kümmert und mal irgendwie eine Lösung vorschlägt oder einen Weg aufzeigt.
Oder auch einfach nur mal zuhört, das hast du erzählt.
Genau, ja, in der Tat. Ja. Ja, also das war teilweise wirklich so, da haben Leute geantwortet, ich weiß, okay, sie können mir jetzt nicht helfen, aber vielen Dank, dass sie mir einfach mal zugehört haben. Das ist weniger geworden, muss man echt sagen. Jetzt insbesondere um die sogenannte Bundesnotbremse herum, da sind die Zuschriften schon härter geworden bis zu ernsthaften Drohungen. Also wir haben sogar mal zwei E-Mails an Ermittlungsbehörden jetzt abgegeben, weil wir gesagt haben, das können wir einfach nicht mehr hinnehmen. Okay. Dann gab es auch noch einen, der hat die ganzen Abgeordneten hier aus dem Gebiet mit einer Fotomontage angeschrieben, was er hier ihre Bilder veröffentlichen wird in den Stadtbildern. Und also der Ton ist echt rauer geworden und leider auch unsachlicher. Also man kann von dieser Bundesnotbremse erhalten, was man will. Ja, also man kann die auch kritisieren. Also innerhalb der CDU sind wir übrigens sogar innerhalb der Wiesbadener Abgeordneten sind wir uns da schon nicht einig. Da diskutiere ich ständig mit Astrid und Alexander auch drüber, die da auch eine andere Haltung zu haben als ich. Aber solange man sich sachlich auseinandersetzt, ist es ja okay. Wie oft ich jetzt Zuschriften bekommen habe, die Gewaltenteilung wird abgeschafft durch das Ermächtigungsgesetz. Das ist halt so völlig neben der Sache, weil der Zugriff des Parlaments, die Entscheidungsrechte des Parlaments, gerade noch durch die Änderungen, die alle im Verfahren jetzt gekommen sind, sind zweifellos stärker, als wenn das vorher eine Ministerpräsidentenkonferenz entschieden hat.
Es ist doch genau das gewesen, was immer eingefordert wurde. Ja, gebt es ins Parlament.
So ist es. Wird monatelang eingefordert, dann entscheidet das Parlament was, schafft auch noch höhere Hürden für die Exekutive. Es geht ja jetzt auch Verordnungen auf Basis dieses Infektionsschutzgesetzes gehen jetzt nur noch mit Zustimmung Bundestag und Bundesrat. Es geht jetzt eine echte parlamentarische Kontrolle eingeführt worden. Ja, jetzt ist es auch wieder nicht recht. Ja, ich habe jetzt also über die Inhalte kann man sehr lange streiten. Aber dieser Vorwurf Ermächtigungsgesetz, Abschaffung der Demokratie, Gewaltenteilung zu Ende, es ist einfach auch neben der Sache. Und das ist jetzt schon stärker geworden, muss ich echt sagen. Kleiner Vorgeschmack auf Herbst wahrscheinlich, was uns noch alles erwartet.
Hoffen wir mal nicht. Ich denke immer mal wieder, meine Güte, wie würde es bei uns aussehen, wenn wir keinen Impfstoff hätten, wenn wir keine Perspektive hätten, dass zumindest irgendwie, wenn auch noch nicht erreicht, aber so ein Anker da ist. Aber vielleicht hätten wir uns dann alle in den Fatalismus ergeben. Ich weiß es nicht, ist ja auch müßig, drüber nachzudenken. Ja. Aber ich hoffe schon, dass das nachlässt. Aber diese Haltung, alles ist nicht Demokratie, was gegen meine persönliche Überzeugung entschieden wird oder was nicht genau so ausfällt, wie ich das möchte, das ist schon krass. Das ist schon ein merkwürdiges Demokratieverständnis. Zumal das ja gerade gar nicht geht. Also du hast ja immer Minimum genauso viele, die genau das Gegenteil haben wollen.
Das ist, also nach jeder Ministerpräsidentenkonferenz bekomme ich Zuschriften, die eigentlich immer so 50-50 aufgeteilt sind. Die einen sagen viel zu hart und die anderen sagen viel zu wenig. Das ist immer ein Indiz dafür, dass der Kompromiss einigermaßen gelungen ist, wenn gleich viele unzufrieden sind auf beiden Seiten. Aber das, was du ansprichst, das ist echt was mir auch Sorgen macht. Und das ist seit dem Aufkommen der AfD, es war schon im letzten Bundestagswahlkampf, dass die Leute zu einem kamen und jetzt egal worum es ging, also ging es meistens um Flüchtlingsfragen damals, die dann gesagt haben, warum handeln sie nicht so, wie das Volk das will, Sondern er sagte, nee, ich handle meine Überzeugung, dafür kann man wählen. Und ich glaube auch, dass die Mehrheit der Leute das so sieht. Dann hat man es begründet und hat man gesagt, nein, das Volk möchte es aber anders. Und dann fragte er, warum, woher wissen Sie denn das Volk? Weil ich weiß, was das Volk denkt. Es war immer das Gleiche. Und wenn man dann selbst Umfragen gegen keine, nee, Umfragen sind gefälscht. Das ist die Lügenpresse, die staatlich gesteuerte, also wir haben ja inzwischen Staatspressen hier, die von Angela Merkel redigiert werden, ganz offensichtlich. Das hat es früher nicht gegeben, ne, in der Politik. Und auch diese Überzeugung, dass also auch Unabhängigkeit von Medien, also ich meine, dass wir sowas vortragen müssen, wir kriegen es da ja oft genug von auch öffentlich-rechtlichen Medien, aber das gehört eben zur Demokratie dazu, dass es auch gerade uns mal nicht gefällt und auch uns sogar mal oft nicht gefällt, aber sich ja eben jeder frei äußern kann. Und das zeichnet gerade einen Rechtsstaat wie Deutschland aus. Und dass man uns dann vorwirft, das ist alles nur staatlich geleitet und alles gefälscht, damit hier ihr euer geheimes Merkel-Programm und am besten dann noch, wie es jetzt noch dazu kommt, mit Bill Gates und so durchziehen könnt. Also das frustriert manchmal schon echt extrem.
Ich bin schon wieder versucht, ich könnte stundenlang mit dir weiterreden. Ich gucke immer so durch auf die Uhr, das ja, ist nicht zu schön. Was leider mit dir bisher immer ein bisschen zu kurz kam, das, was ich mit den Kandidaten für die Kommunalwahl ja sehr ausgiebig machen konnte. Einfach auch mal ein bisschen zu erfahren, nach welchen Werten lebst du eigentlich? Wie schaust du eigentlich auf deine Tätigkeit drauf? Und das ist jetzt aber, deswegen leite ich das so ein bisschen, bisschen umständlich ein, schon so eine Stelle, die... Also zum Beispiel bei der Wahl, du als Delegierter jetzt Vorsitz CDU. Mhm. Oder eben auch durchaus, wenn auch in anderer Rolle, jetzt irgendwie Mitglied der Fraktion, Kanzlerfrage. Aber auch jetzt diese Situation, wenn die Menschen sagen, ich will aber das und das ist unsere Meinung. Wie gehst du, welchen Fahrplan hast du für dich gefunden oder hast du ihn schon gefunden, wie du das so austarierst, deine eigene Überzeugung, für die du ja auch einstehen musst? So ist ja auch das Prinzip. Ich will ja nicht jemanden, dem ich sagen kann, wähl jetzt das, mach jetzt das, was ich für richtig halte, sondern du sollst ja repräsentativ für uns. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch für eine Demokratie wichtig, irgendwie so mitzukriegen und dann auch abzuwägen, was vermeintlich das Volk will. Wie gehst du mit der Frage so um
für dich? Ja, du hast ja die Antwort eigentlich herrlich schon selbst gegeben, wie die Mechanismen sind. Und die sollten wir uns auch gelegentlich mal wieder ins Gedächtnis zurückrufen. Also sowohl bei der Frage Parteivorsitz als auch Entscheidungen Fraktionen. Ist es bei uns eben systematisch oder systemisch so angelegt, dass man sich Vertreter wählt für eine bestimmte Zeit, die dann nach ihrer Überzeugung natürlich auch im besten Sinne des Willens derer, die einen entsenden, entscheiden sollen. Ja, und wenn die das nicht richtig machen, es eigentlich passt, schickt man nächstes Mal einen anderen. So funktioniert es halt eigentlich. Und deswegen fand ich jetzt auch, dass ich meiner Aufgabe als Delegierter beim Bundesparteitag gerecht geworden bin, ohne jetzt vorher genau abzufragen unter den eigenen Mitgliedern, wie man da abstimmen soll. Ich finde es wichtig, dass wir diese Mechanismen auch grundsätzlich einhalten. Also ich nehme jetzt mal ein anderes Beispiel. Ich habe auch gesagt, die Fraktion kann nicht über einen Kanzlerkandidaten entscheiden. Mhm. Obwohl das da so ausgegangen wäre, wie ich es gerne gehabt hätte, sage ich jetzt mal ganz offen. Ja. Und weil ich finde, dafür gibt es Zuständigkeiten und feste Mechanismen. Man kann nicht immer die Regeln dann ändern, wenn einem das Ergebnis nicht passt. Ja, das war auch das, was mich beim Parteivorsitz so irritiert hat. Die sonst immer so sehr auf die Repräsentativität schauen, plötzlich Mitgliederentscheide gefordert haben. Ja, also ein Kollege von mir, der immer erklärt, Mitgliederentscheide sind das Allerschlimmste, wollte eine Mitgliederentscheide um den Parteivorsitzenden. Da habe ich ihm gesagt, okay, dann schreiben wir in die Satzung jetzt rein, dass das jetzt immer so gemacht wird. Nein, um Gottes Willen, nur dieses Mal.
Ja? Also nur, wenn es droht, und nicht so auszugehen, wie ich es selber für richtig halte.
Genau, also nur dann, wenn mir das Ergebnis passt. Und sowas finde ich ehrlicherweise gefährlich, dass Mechanismen in Frage gestellt werden, um Ergebnisse zu manipulieren. Und deswegen halte ich das für enorm wichtig, dass man sich daran hält, dass man sich auch an Zuständigkeiten hält. Das ist jetzt nicht so eine, klingt so ein bisschen typisch deutsch, so wäre Zuständigkeitsfrage wieder ganz wichtig, aber die ist halt besonders deshalb wichtig, weil dadurch Mechanismen nicht manipulierbar werden, ne, über Formalfragen, sondern dass man sich einfach daran hält, wie das eben bei uns geregelt ist und üblicherweise läuft. So, und natürlich versucht man dann, wenn man einen gewissen Teil repräsentiert, Ja, schon aus Eigeninteresse, weil man vielleicht ja nochmal geschickt werden möchte, aber auch weil man weiß, dass man den repräsentiert, versucht man es natürlich immer nach bestem Gewissen und Gewissen so zu repräsentieren, dass man auch deren Meinungen vertritt. Aber ich gebe es ganz offen zu, es gibt auch mal Situationen, in denen man sagt, ich halte es aber trotzdem für falsch und sehe es anders. Und dann kann man, glaube ich, auch anders entscheiden. Dafür funktioniert es so. Und dann müssen die Entsendenden sich das nächste Mal überlegen, ob sie das hinnehmen oder nicht.
Kommen wir noch einmal auf die CDU Wiesbaden. Ein bisschen über Halbzeit sind wir, was jetzt den neuen Kreisvorstand angeht, auch dich als Vorsitzenden. Irgendwann so knappes Jahr, weiß ich nicht, wird ja dann die neue Wahl wieder anstehen. Wenn du Wünsch dir was spielen solltest jetzt, darum würde ich dich jetzt bitten, in einem Jahr, was ist dann in diesem Jahr in der CDU Wiesbaden passiert?
Ich hoffe, dass wir uns dann mal wieder gesehen haben als Kreisvorstand. Das ist ja ehrlicherweise das größte Problem dieses Vorstands, dass er genau eine Präsenzsitzung gemeinsam hatte. Ich glaube am 19. Februar oder so im letzten Jahr, jetzt schon über ein Jahr her. Und wir gar nicht so die Gelegenheiten hatten, irgendwie zusammenzukommen. Aber es ist ja letztlich, sind wir jetzt in so einer Konsolidierungsphase. Ich bin jetzt schon mal echt zufrieden, dass wir die Verfahren, die wir hatten, alle abgeschlossen haben, also die uns begleitet haben von außen, dass wir, glaube ich, als Partei in Wiesbaden, als Vorstand wieder echt zusammengefunden haben, dass wir wieder als eine geschlossene Truppe nach außen wahrgenommen werden, dass wir einen Kommunalwahlkampf, glaube ich, echt ordentlich vorbereitet haben, dass wir da auch noch stärkste Partei geworden sind. So, und jetzt steigen wir wieder in die klassische parteiinhaltliche Arbeit ein. Wir haben mit den Arbeitskreisen wieder angefangen, versuchen vor politischen Raum verschiedene Türen uns wieder zu öffnen, auch in die Bevölkerung wieder reinzuwirken. Haben wir gerade in der letzten Kreisvorstandssitzung einiges zu beschlossen, wie wir das machen wollen. Und wenn uns das dann auch noch als nächster Schritt gelingt, dass wir irgendwann nächstes Jahr im Februar wahrscheinlich da stehen und sagen, das haben wir auch noch geschafft, da wieder stärker in Wiesbaden als Partei wahrgenommen zu werden, auch mit dem, was wir inhaltlich neben oder zwischen Wahlen machen. Ich glaube, da wäre ehrlicherweise schon ziemlich viel erreicht. Schauen wir mal, kannst du mich dann nochmal fragen,
ob das geklappt hat? Ja. Spätestens da dann dazu nochmal fragen, ja, komme ich sehr, sehr gerne drauf zurück. Für heute erstmal vielen Dank.
Ja,
und gern bis zum nächsten Mal.
Hat wie immer Spaß gemacht, bis zum nächsten Mal.
Und schon wieder sind wir am Schluss dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn es Ihnen gefallen hat und Sie auch die nächste Folge nicht verpassen wollen, abonnieren Sie unseren Podcast in den üblichen Apps oder auf dem YouTube-Kanal der CDU Wiesbaden. Einfach suche nach Sei du CDU. Feedback, Anregung, Wünsche? Dann sehr gern direkt an mich, podcast-wiesbaden@gmx.de. Bis zum nächsten Mal, Ihre Anja Schöpe.